Willkommen zurück zu Exit und Einstieg, dem Business-Podcast zwischen Vater und Tochter. Ich bin die Tochter, Anna, 35 Jahre alt und habe hier ja mein kleines wachsendes Unternehmen auf Zypern.
Und ich bin der Klaus Schmidt, der Vater. Ich bin 75 Jahre alt. Ich habe ebenfalls ein kleines Beratungsunternehmen für Zahnärzte, das in der Nähe von Mainz zu Hause ist.
Ja, sehr schön. Und jetzt wollen wir heute einsteigen in eine ganz spannende Frage, nämlich, wie ist das eigentlich mit dem Scheitern und daraus lernen? Gibt es Rückschläge oder gibt es Dinge, die einen so zu Boden werfen können? Also ich glaube, viele, die selbstständig werden wollen oder die wachsen wollen, haben am Ende Angst vom Scheitern und fangen deswegen vielleicht gar nicht erst an. Oder sie könnten mehr, aber sie trauen sich nicht, weil sie eben denken, was ist, wenn es nicht klappt? Deswegen dachte ich, wir sprechen einfach mal darüber, welche Dinge haben denn bei dir einfach gar nicht geklappt? Oder gibt es Momente in deiner persönlichen Karriere, wo du sagst, da bin ich schon gescheitert und was hast du daraus mitgenommen?
Ja, also ich habe so einen roten Faden in Bezug auf Scheitern, weil das einige Male mich begleitet hat, bis ich mich da wirklich freigeschwommen hatte. Das gehe ich wirklich mal ziemlich weit zurück, weil das fing sehr früh an. Als ich nach dem Studium dann also einen Marketingjob hatte und ich hatte eine Trainee-Ausbildung, das übliche Trainee-Ausbildung in einem großen deutschen pharmazeutischen Unternehmen, die gerade ein OTC-Business aufgebaut haben, also diese freiverkäuflichen Arzneimittel. Und da war ich Product Manager für zwei Produkte. Und dann musste ich vor dem Vertrieb natürlich die Produkte vorstellen. Und anlässlich eines Jahresmeetings bekam jeder, wir waren drei Product Manager, ich war der Jüngste da in der Runde, bekam jeder ein Thema aufs Auge gedrückt, das außerhalb der Produktseite lag. Und da erinnere ich mich wie heute noch, dass ich also in der Nacht diese Präsentation bestimmt 10-mal umgestellt habe, weil ich sie immer noch nicht schlüssig fand. Und völlig erschöpft morgens, ich weiß gar nicht, um 3 oder 4 eine Stunde oder 2 geschlafen habe. Und habe dann gedacht, ich fahre nach Hause. Ich traue mich nicht, das Ding zu machen, weil ich mich immer noch nicht sicher fühlte. Und konnte natürlich nicht davonlaufen und bin auch nicht davongelaufen. Und habe das dann gemacht und ich habe es grottenschlecht gemacht. Wirklich grottenschlecht. Der Vertriebschef, der mir sehr gewogen war, hat anschließend gesagt,
das war nix.
Bitte nie mehr sowas. Da saßen 20 gestandene Vertriebler, die sich gelangweilt haben, weil das alles zu theoretisch aufgebaut war. Und ich habe dann was mitgenommen. Also ich habe wirklich ein Learning mitgenommen. Nimm kein Thema, das theoretisch aufgebaut werden muss, weil du dann unheimlichen Aufwand hast. Und es ist dann immer noch theoretisch, sondern also nimm nur praktische Präsentationen an. Und ich habe dann später in Amerika, als Kettenbach ein Distributionsnetz in Amerika aufgebaut hat, da haben wir einen Consultant gehabt, der hat einen Jahresretainer von uns bekommen, bekam jeden Monat $10.000 und hat mir das Netzwerk zusammengebaut. Und da musste ich natürlich ab irgendeinem Punkt rüber und musste die Produkte präsentieren, weil die ja dann also weiter an Zahnärzte verkaufen sollten. Das Netzwerk bestand im Wesentlichen also aus großen Dentallaboratorien, die das quasi als Service für ihre Kunden zur Verfügung gestellt haben. Und da saß dann wieder eine Audience mit 20 lauter gestandenen Businessmännern und ich in Englisch. Und damals kam ich schon ganz gut zurecht in Englisch, meine Präsentation zusammengebaut hatte. Und da habe ich den Consultant am Tag vorher genommen, sage ich, pass mal auf, Greg, das ist so das, was ich erzählen will. Und als ich das vorgestellt hatte, sagte er, you have to say what's in it for them. Und ich hatte die Story über die großen deutschen Qualitätsprodukte zusammengestellt und habe es dann in der Nacht aber umbauen können. Und der Hinweis hat mir also so viel Sicherheit gegeben, dass ich also die Präsentation relativ schnell umgebaut habe. Und da ich wirklich noch nicht ganz so reibungsfrei Englisch sprechen konnte, habe ich einfach an den Anfang gestellt, dass wir zwei Dinge machen können. Ich trage es in Deutsch vor und sie versuchen, mir so gut als möglich zu folgen und meiner Leidenschaft zu folgen. Oder ich mache es in Englisch und das könnte ein bisschen holpriger sein. Und da habe ich gleich Applaus bekommen und habe mich also auf die Art und Weise freigeschwommen. Später nochmal vor einer ganz großen Veranstaltung in Köln, ein paar hundert Zahnärzte da drin. Und ich habe mich dummerweise wieder zu einem theoretischen Thema, also hinreißen lassen. Ich habe es halbwegs über die Bühne bekommen und daran geschworen, ich mache nichts mehr, was theoretisch ist, mache das, was ich super gut kann. Das mache ich, da bin ich sehr lebendig und frei in der Vortragsweise. Kann ja auch sehr berichten immer von den tatsächlichen Gegebenheiten, die ich erlebt habe. Also das war mein größtes Learning. Also löst dich von Themen, die theoretischer Natur sind. Ich bin kein Theoretiker, bin ein sehr praktisch veranlagter Mensch. Konzentriere dich auf praktische Sachen. Und wenn du irgendwo Unsicherheiten hast, sag's am Anfang. Also das war so mein Learning in Bezug auf Präsentation vor anderen
Gruppen. Und das Scheitern darin war quasi dann immer wieder in die Situation zu geraten, wo du dich so ein bisschen schlecht vor einem größeren Publikum quasi fühlst, schlecht vorbereitet fühlst.
Weniger schlecht vorbereitet, sondern dass ich einfach merke, ich kann theoretische Themen nicht sehr spannend vortragen.
Okay, verstehe.
Das gibt sicherlich Wissenschaftler, die das gut können, weil sie dann ganz tief im Thema stecken und aus dem Nähkästchen erzählen können. Ich kann mir für mich ein theoretisches Thema erschließen, das kriege ich gut hin. Da habe ich genügend intellektuelle Kapazität, aber das spannend in einen Vortrag zu verpacken, fällt mir schwer. Also ich ich erweise mir selbst keinen
also
Gefallen.
Scheitern und, durch persönliche...
Und der Audience auch nicht.
Ja, verstehe. Scheitern durch quasi persönliche Limitierung, wenn man da einfach keine Stärke drin hat.
Genau. Sondern dann kann das nur ein plattes Ding geben. Und das sollte ich einfach nicht machen. Sondern ich sollte mich auf das konzentrieren, was ich ganz gut kann. Das war das Lernen. Also zweimal das Lernen dreimal das Lernen. Und die Schlussfolgerung, die ich dann draus gezogen habe, mach das, was du richtig gut beherrschst, dann kannst du das jetzt auch ganz
und
gut.
Und gibt es andere Momente, auch gerade dann in deiner Selbstständigkeit, wo du das Gefühl hast, boah, das war eine krasse Fehlinvestition oder da habe ich echt total versagt in diesem Moment und aus dem du was mitnehmen konntest? Gibt es da irgendwas?
Also ich habe zwei oder drei Jahrescoaching so im Sinn, wo ich mich also auf etwas eingelassen habe, da habe ich von Anfang an schon gespürt, du wirst nur begrenzt Energie reinbringen und auch begrenzt Know-how etablieren können. Und ich würde sagen, aus der Rückschau, das waren keine guten Jobs, die ich da gelöst habe. Und von daher habe ich mir jetzt wirklich angewöhnt, ich gucke mir das vorher genau an, wenn ich das Gefühl habe, ja, ich kann einen guten Beitrag leisten, dann mache ich das gern und mit Leidenschaft. Und das funktioniert in der Regel dann auch, dass ich also alles reinbringe, damit die anderen weiterkommen. Und wenn ich das Gefühl habe, die Rahmenbedingungen sind ungünstig, der Chef oder die Chefin haben so ihre eigenen Themen und ich kann die gar nicht adressieren, dann würde ich den Job lieber
dann machst
ablehnen.
Du es nicht mehr.
Ablehnen, ja.
Würdest du denn sagen, es gibt grundsätzlich die Idee von Scheitern für dich? Also kann man so richtig versagen?
Ich würde das heute überhaupt nicht mehr so sehen, sondern das ist für mich wirklich Lernen, also was ich besonders gut kann. Und auf der Spur bewege ich mich. Das macht ja auch Sinn, also in den Stärken zu arbeiten. Und Dinge, die ich nicht so gut kann, lasse ich lieber sein. Da gibt es andere, die das gut können. Also ich bin beispielsweise nicht besonders gut, ein Ordnungssystem aufzubauen, also eine Ordnerstruktur. Das würde ich an jemand anders abgeben und würde es dann nutzen. Oder andere Dinge. Ja. Also das Thema Scheitern ist bei mir nicht so angelegt, dass ich sehr mit mir hadere, sondern ich lerne lediglich. Ist das ein Ding, das du weiter tun solltest oder in Zukunft tun solltest? Und dann mache ich das auch. Und wenn ich das nicht so gut kann, nehme ich mir andere dazu, die es besser können. Auch wenn das Geld kostet und wenn das also Zeit kostet, das ist in Ordnung. Ist allemal besser, als selber rumzuhaspeln und irgendwas zu machen und es nicht gut hinzukriegen.
Ja, und würdest du sagen, weil ich glaube, wenn man so selbstständig ist und dann bietet man ja eine Leistung an und sorgt vielleicht nicht immer aus Gründen, wie vielleicht, was du gerade gesagt hast, manchmal stimmt es vielleicht nicht von den Rahmenbedingungen, manchmal ist man vielleicht selber auch einfach noch nicht skilled genug, gut genug, hat nicht die ausreichende Erfahrung, um den Job wirklich optimal zu lösen. Und dann scheitert man vielleicht teilweise, weil man nicht zu 100% das Ergebnis bringt, was man vielleicht versprochen hat. Mhm. Und man scheitert ja so ein bisschen auf dem Rücken des Kunden, in Anführungsstrichen. Ne? Man lässt sich ja quasi für etwas bezahlen, wie jetzt bei den beiden Coachings, wo du sagst, und kannst dann eigentlich nicht das abliefern, was du dir gewünscht hättest. Wie findest, also was findest, was ist da dein Ansatz drauf?
Also wenn ich das wirklich im Prozess merke, also dass ich das nicht gut hinkriege, würde ich heute auch abbrechen und würde mit der Zahlung auch abbrechen.
Ja, ja.
Also ich nehme das dann, sage ich, okay, ich habe das falsch eingeschätzt, an den und den Stellen komme ich nicht weiter. Da wüsste ich jetzt auch selbst nicht, wie ich also da weiter agieren sollte. Lass uns den Prozess hier abbrechen, dann hast du die Gelegenheit und kannst mit jemand anders weitermachen. Ich habe da nicht die Skills, die vielleicht notwendig sind.
Und würdest du dich bis zu dem Zeitpunkt aber bezahlen lassen?
Bis zu dem Zeitpunkt würde ich meine Leistung erbringen.
Ja.
Also immer, wenn ich das Gefühl habe, ich habe meinen Teil beigetragen, würde ich also auch die Leistung des Kunden einfordern, das ist dann die Bezahlung. Wenn ich sehen kann, dass das in eine Richtung geht, die ich durch nicht ausreichende Skills nicht abdecken kann, würde ich lieber aussteigen.
Würde ich aussteigen, ja. Das würde ich, glaube ich, genauso machen bei uns, definitiv. Ja, also wenn ich das so bei mir so anschaue, ich habe selber auch also ich kenne total den Gedanken, boah, kann ich das überhaupt? Und gerade wenn man was Neues anfängt und man hat eigentlich nur eine Idee und ich meine Unternehmertum, ich war davor Freelancerin, in einem Bereich sehr gut, aber ich war halt Texterin für Riesenkampagnen und habe plötzlich irgendwie das übertragen auf ganz andere Themenbereiche und hatte natürlich nicht die riesige Erfahrung in dem Themenbereich. Und da fragt man sich natürlich dann schon, okay, kriege ich das hin? Was ist, wenn ich scheitere? Und ich habe auch so für mich, aber jetzt mittlerweile so jetzt nach einem Jahr, wo wir das machen, sehr, sehr stark die Einschätzung, so richtiges Scheitern gibt es eigentlich nicht. Also so richtig ist es eigentlich immer wirklich nur ein Lernprozess, der manchmal vielleicht fair gelöst werden muss, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Also wir haben auch Situationen gehabt, jetzt zuletzt erst mit einem Kunden, der einfach überhaupt nicht zufrieden war mit dem, was wir gemacht haben. Kommunikation war halt ein bisschen schwierig, weil wir wussten nicht, dass sie nicht zufrieden waren. Das war ein bisschen doof. Beziehungsweise dann erst in so einem relativ finalen Gespräch ist es dann so richtig rausgekommen, dass sie wirklich gar nicht zufrieden sind. Und wir hatten die ganze Zeit das Gefühl, hey, wir liefern ab und wir machen unsere Sachen. Dann ging es auch um eine Social-Media-Betreuung und wir liefern und es passt. Ne? Und haben dann in diesem Gespräch quasi erfahren, ah, okay, es passt doch nicht. Und da das war dann so das einzige Mal, dass ich wirklich in eine Auseinandersetzung mit einem Kunden dann wirklich gehen musste, wo ich dann auch gesagt habe, du, okay, pass auf, wir beenden das dann hier, ich erlasse hier die letzte Zahlung, wäre noch mal eine Zahlung gegangen um einen weiteren Monat, den wir dann quasi nicht zusammen gearbeitet haben. Ich gesagt habe, okay, das finde ich nur fair, dann zu sagen, ne, nicht darauf zu bestehen, obwohl ich es natürlich auch in meinen Cashflow eingeplant hatte und auch nicht die hundertprozentige Verantwortung bei uns sehe, dass wir natürlich da auch auf beiden Seiten dann ne, die Kommunikation nicht optimal war. Aber ich eben trotzdem auch ganz klar gesagt habe, wie du gerade gesagt hast, die Leistung bis zu diesem Zeitpunkt, die ich mit meinem ganzen Team, und wir haben ja echt alles, ich habe da teilweise mein ganzes Team drauflaufen lassen, weil wir einfach Ergebnisse bringen wollten, es war nur nicht so leicht zu lösen, will ich halt berechnen, sehe ich halt einfach nicht, ne, weil er war so, ja, ich will eigentlich Geld zurückhaben und ich war, das kann ich halt nicht machen, wir haben die Leistung erbracht, ich habe die Ressourcen eingesetzt, ich habe die fehlende Rückmeldung nicht bekommen. Und das wäre jetzt so ein klassisches Scheitern, aber das ist zum Beispiel ein perfektes Beispiel für mich, wo ich einfach merke, ah, okay, woran hat es denn gelegen, dass es jetzt so ausgegangen ist? Es war ganz klar Erwartungsmanagement, es war ganz klar wirklich darüber zu sprechen, woran seht ihr, dass es erfolgreich ist für euch? Weil wir hatten da unterschiedliche Brillen, die einfach unterschiedlich waren, was ich aber erst dann gelernt habe, als wir dann drüber gesprochen haben. Und ich mache das zum Beispiel jetzt bei einem anderen Kunden, mit dem wir ein ähnliches Programm machen, einfach komplett anders, weil ich durch diese Erfahrung total mitnehmen konnte, ah, okay, damit jemand das Gefühl hat, dass da was passiert, braucht es XYZ, also binde ich das mit ein und dadurch läuft diese zweite Zusammenarbeit total reibungslos, ja, super gut. Und das finde ich dementsprechend halt überhaupt nicht als Scheitern. Also in dem Moment natürlich, also es war schon eine sehr unangenehme Woche, weil wir halt wirklich aneinander geraten sind, wir konnten es dann halt lösen, aber im Nachhinein ist es halt super wertvoll für uns als Company. Also wirklich super wertvoll. Viel wertvoller, als wenn das so im stillen, leisen auseinandergegangen wäre, ohne diese Auseinandersetzung. Dann hätte ich ja gar nicht gewusst, an welcher Stelle wir quasi nicht optimal delivered haben. Na, also ja, das sehe ich dementsprechend als sehr, sehr wertvolle Rückmeldung für mich an.
Ich erinnere gerade noch eine weitere Situation. Ich mache jedes Jahr Seminare für Mitarbeiterinnen von Zahnärzten. Da geht es im Wesentlichen um drei Dinge nur. Also einmal so ein paar Grundlagen zu erarbeiten, wie gute Kommunikation läuft. Dann nehmen wir das Modell Schulz von Thun, damit man verstehen kann, es gibt eine Beziehungsebene, es gibt eine Sachebene. Der sagt immer was über sich selber und will was von mir. Das versuchen wir da wirklich uns ein Stück zu erarbeiten. Und basierend auf diesen Überlegungen gucken wir mal, welche wichtigen Rückmeldungen kriegen die Mitarbeiterinnen, wenn sie in Beratungen sind, zur Prophylaxe und zur Füllungstherapie. Also Widerstände. Und gucken, dass wir die reframen, alle diese Widerstände, die kommen zu teuer, das zahlt doch die Krankenkasse, das haben wir früher nicht so gebraucht und so weiter, das reframen wir. Damit werden die so ein bisschen sicher, dass sie nicht umfallen, wenn sie so eine Rückmeldung kriegen. Und dann werden Beratungsleitfäden, wirklich kleine Leitfäden angelegt, die auf jede Praxis individuell ausgerichtet ist, weil jede Praxis ein unterschiedliches Konzept hat.
Wie sieht so ein Leitfaden aus?
Also ein Leitfaden, also wie eröffne ich das? Wie mache ich bewusst, dass überhaupt eine Prophylaxe notwendig wäre? Dann, wie erläutere ich ganz kurz, was in einem Prophylaxeprogramm passiert, inhaltlich passiert? Welchen Nutzen hat er davon? Wie häufig sollte das im Jahr wiederholt werden? Und was kriegt er für einen langfristigen Nutzen für seine gesamte Zahnsituation? Und dazwischen gibt es natürlich x Widerstände durch den Patienten. Und für jeden dieser Widerstände gibt es also ein Reframing. Und die achten darauf, also die werden dann praktisch trainiert, die achten darauf, dass dann die Beziehung zu dem jeweiligen Patienten, der den Patienten mimt, erhalten bleibt. Achten wir sehr drauf, dass der immer in einem guten Beziehungsstatus ist, aber trotzdem mit den Reframings gut umgeht.
Sehr spannend, weil du ja einfach wirklich komplett Sales-Praxen einfach auf den Bereich überträgst, wo das Leute gar nicht so auf dem Schirm haben. Ah, meine Zahnarzthelferinnen müssen hier Sales machen, aber es ist ja wirklich eins zu eins. Du hast einen Pitch, einen Leitfaden, du hast Einwandbehandlung, du hast eine Vorwand-Vorwegnahme. Also sie werden jetzt wahrscheinlich gleich sagen, es ist teuer, aber stellen Sie sich mal vor, wie teuer es wäre, wenn Sie es nicht machen. Exakt. So nach dem Motto, ne? Also ganz, ganz klassische Sales-Praktiken.
So. Und in so einem Kontext, und das Gleiche geht auch für die Füllungstherapie. Und in so einem Kontext waren zwei Mitarbeiter in einer Praxis drin. Da war ich von dem Inhaber schon ein bisschen vorgewarnt worden. Die sind speziell und die ist so eine Diva, die eine, und die andere hängt sich an die dran. Und so war es. Also den allgemeinen Teil, also Kommunikation, haben sie noch mitgemacht. Und als es dann darum ging, also für ihre Praxen das jeweilige vorzustellen, haben sie sich dann irgendwann an einem Nachmittag rausgezogen, sind nicht erschienen. Und am nächsten Morgen kam nur die eine. Und habe ich dann gefragt, wo denn die andere sei. Ja, das läuft bei uns alles ganz anders. Und da habe ich sie gebeten, ich soll die Kollegin doch einfach kommen lassen in der Pause. Wir diskutieren das, ob wir dann Nutzen miteinander arbeiten können. Dann würden wir das machen, ganz designed auf ihre eigene Situation. Oder sie können auch gerne nach Hause fahren. Das ist völlig in Ordnung, wenn sie das Empfinden haben. Da ist nicht genug Methodik oder Hilfestellung da, dass sie ihre Geschichten besser machen können. Und da kam die wirklich nach der Pause zurück und hat sie so in 5 Minuten runtergeradet, was sie machen. Und dann hatte das also aber auch nichts mit einer Prophylaxeberatung zu tun, sondern die haben quasi also in der Praxis sowas wie parodontologische Behandlungen von Helferinnen machen lassen, die dann auch einen höheren Betrag in die Kasse spülen, weil sie in die Kasse der Praxis spülen, weil es die Krankenkasse bezahlt. Und da ist dann natürlich kein Beratungsleitfaden notwendig, weil das kriegt die verordnet und die Krankenkasse bezahlt es. Da muss ich nicht verkaufen.
Ja.
Und da habe ich die in der Tat nach Hause geschickt und habe gesagt, dann macht das für euch hier keinen Sinn. Und habe dem Zahnarzt rasch eine Rückmeldung gegeben, dass ich sie wirklich nach Hause geschickt habe, weil die hätten mir den ganzen Laden stört. Die haben nicht mitarbeiten können, konstruktiv. Ja, und die waren auch geistig nicht in der Lage, sich auf die anderen einzustellen.
Das ist einfach was draus zu ziehen.
Da muss man dann auch in der Situation überlegen, Und da habe ich auch überhaupt nicht angeboten, dass ich das Geld zurückbezahle.
Ja.
Die haben den ersten Teil mitgenommen, die haben den Laden eine ganze Zeit lang aufgehalten und ich habe sie nach Hause geschickt.
Ja, das
und das ist in Ordnung für mich.
Ja.
Das hat da nicht gepasst.
Hat der Zahnarzt danach gefragt, ob er da Geld zurückkriegt?
Hat er überhaupt nicht danach gefragt.
Ja.
Sondern
ja.
ich habe ihm gesagt, also das ist in der Tat eine Diva. Und ich war ehrlich gesagt ganz froh, als ich dann fuhr.
Ja, ja.
Und das wusste er auch.
Ja, er wusste halt, was er da...
Aber der hat auch innerhalb seiner Praxis dann vielleicht, sag mal, in Grauzonen operiert.
Ja, so ist ein spannendes Feld, weil am Ende hat es ein bisschen alles damit zu tun, auch so zu verstehen, wo ist es denn wirklich die eigene Verantwortung.
Ja. Ne?
Und ich finde es natürlich super wichtig, dass man 100%, also das sage ich auch immer meinem Team, wir übernehmen 100% Verantwortung für das, was wir tun, aber wir sind auch keine Bittsteller, die bei allen Sachen den Kopf hinhalten. Ne? Also man kann auch ganz, ganz klar sagen, hey, an dieser Stelle ist es einfach nicht mein Fehler und wir haben es mehrfach kommuniziert und wenn es von euch nicht kommt, können wir auch nichts machen, es ändert auch nichts am Preis. Und ne? Also wir haben zum Beispiel auch teilweise Kunden, die dann eben nicht mitarbeiten. Wir liefern denen lauter Bewerbungen und dann reden die nicht mit denen. Oder es kommt nichts zurück, wir kriegen keine Rückmeldungen. Oder sie sprechen einfach mit denen erst nach Wochen oder so, wo ich sage, ein guter Mensch hat jetzt wahrscheinlich schon einen neuen Job. Ne? Also wenn der gerade aktiv auf der Suche war, hat der jetzt innerhalb der letzten 6 Wochen dann wahrscheinlich mit 4 anderen gesprochen, die ein bisschen schneller waren. Da können wir jetzt wenig machen. Ne? So, und das wäre etwas,
das
wo ich vielleicht,
oft,
ja, da hätte ich vielleicht so, als ich angefangen habe, also auch wirklich noch als selbstständige Freelancerin, hätte ich vielleicht noch viel mehr gedacht, my fault. Ne? Und heute bin ich halt super klar, auch wo ist mein Verantwortungsbereich. Und dann hilft, also es ist witzig, weil ich finde selbst mit Scheitern so umzugehen, dass du das so ownst, also dass du das so annimmst, dass es deine Verantwortung war, gibt dir auch witzigerweise viel Selbstbewusstsein.
Ja.
Obwohl du ja gescheitert bist, vermeintlich, ist, wenn du sagen kannst, hier pass auf, das ist durch mich richtig scheiße gelaufen und ich halte dafür meinen Kopf hin und mir tut es leid und ich werde alles daran tun, dass wir das so nicht mehr machen, ist jetzt passiert, kann ich euch irgendwas anbieten, was auch immer, ob jetzt mit Kunden oder Mitarbeitern, ist dieses Verantwortung in diesem Moment übernehmen, gibt dir ein sehr starkes Gefühl am Ende und es nimmt der Gegenseite eigentlich immer extrem den Wind aus den Segeln.
Das stimmt. Ich finde das total spannend. Ich bin vor ganz viele Jahre her, 30 Jahre in Chicago gewesen, nehme ein Buch in die Hand. Es war ein Weltbestseller, der 20 Millionen Mal verkauft worden ist, von den Stephen R. Covey.
Mhm.
Ein Gedanken zum Thema Selbstverantwortung. Übernehme die Verantwortung, egal was im Leben geschieht, privat oder geschäftlich, übernehme die Verantwortung für deine Reaktion. Das ist ein Leitsatz, der hat sich in mein Gehirn eingemeißelt.
Mhm.
In jeder Situation versuche ich dort, wo ich also irgendwie Spannungssituationen habe, das wirklich versuche ich zu beherzen. In dem Moment, wo ich also wirklich bewusst nachdenke und die Verantwortung übernehme für irgendetwas, was nicht rund läuft, bin ich immer bei mir. Da habe ich eine große Macht.
Ja, total.
Über mir selbst. Und ich gebe nicht dem anderen die Schuld, sondern ich gucke, was hätte ich anders machen können? Wie hätte ich anders reagieren können? Und im Business-Kontext mache ich das auch. Ich kläre dann einfach, was ist mein Ding? Und das, was ich beeinflussen kann, da habe ich 100% Kontrolle drüber. Ob ich den anderen dazu bewegen kann, die gleiche Sicht zu kriegen, ist eine andere
ist
Geschichte.
Ist eine andere Geschichte. Teilweise
andere
nicht.
Geschichte, ja.
Teilweise
und das kannst du 1:1 auf jede Situation im Business übertragen.
Ja.
Von daher gibt es keinen Fehler, sondern du kannst dich fragen, habe ich in Bezug auf die Reaktion mit mir gut agiert? Und ob der andere miserabel agiert oder nicht, ist sein Problem, wirklich nicht mein Problem.
Absolut. Ja, ich habe eine Geschichte zum Scheitern, das ist so ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit passiert und es war auch einer der besten Spiegel. Und zwar, ich habe ja mich als Werbetexterin selbstständig gemacht. Ich habe Deutsch und Philosophie studiert und Deutsch war auch immer so eins der Fächer in der Schule, was mir einfach total leicht fiel. Und dann habe ich in meinem ersten Jahr als Freelancerin einen Auftrag angenommen von einer Agentur zum Thema Korrekturlesen. Weil ich war so, ich habe nur Hausarbeiten geschrieben, klar kann ich Korrektur lesen, auf jeden Fall. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass ich wirklich überhaupt kein Detailmensch bin. Ich dachte noch, einfach aus meinem Leben heraus, müsste mir ja leicht fallen. Ne? Und dann war das eine Tabellenform, der Text. Das heißt, es war auch ein bisschen schwer zu lesen und du hattest auch nicht diese normale Autokorrekturmöglichkeit, sondern hattest halt wirklich Tabelle für Tabelle, bist du so diese einzelnen Kästchen durchgegangen und hast halt so Copies, so Beitragstexte durchgelesen. Und ich habe es sehr gewissenhaft gemacht. Also ich habe es jetzt nicht so über... Also ich habe es für mich gewissenhaft gemacht. Es war halt Auftrag 2 Tage, das ist nicht 1.200 €. Also jetzt halt für mich als neue Selbstständige auch ein guter Job. Und dann habe ich das dem abgegeben und es war auch dringend. Und dann kam von ihm eine Rückmeldung. Anna, ich weiß nicht, was bei dir los ist, aber in diesem Dokument sehe ich alleine gerade 45 Fehler. Und ich so, wie ist das möglich? Und ich so, ich schaue noch mal drauf, ne, und habe dann noch mal drauf und habe wirklich aus meiner Sicht Wort für Wort das Ding durchgelesen. Und ich habe jetzt keine schlechte Rechtschreibung, aber ich bin einfach kein Detailmensch. Mhm. Wirklich, ich überlese, wenn ich das, den Sinn des Wortes erkenne, ist es für mich korrekt. So lese ich einfach. So lese ich auch Bücher. Und dann habe ich das nochmal abgegeben und er meinte, das ist komplett unbrauchbar. Von einer Texterin, die bei Jungformat war, hätte ich anderes erwartet. Er hat dann auch echt so, und ich war so, es war einer der schamvollsten Momente in meiner gesamten Selbstständigkeit. Und dann habe ich den angeboten und gesagt, pass auf, bitte bezahlt mich nicht dafür. Mir tut es wirklich leid. Ich habe wirklich aus bestem Sinne alles getan. Ich habe einfach heute gelernt, ich kann das gar nicht. Mhm. Ich kann das einfach überhaupt wunderbar nicht.
Tolle Erkenntnis.
Ja, ich war wirklich, ich habe einfach heute gelernt, ich werde nie wieder Proofreading, Korrekturlesen in irgendeiner Weise annehmen, weil ich kann den Job auf keinen Fall machen. Und dadurch, und das fand ich sehr spannend und auch sehr cool von denen, ich habe dann gesagt, bitte zahlt mich nicht dafür, es tut mir leid, weil ich habe dann nachts das selber korrigieren müssen vor irgendeiner Präsentation oder so. Und dann hatte ich dann nochmal ein Gespräch mit dem, der mich da quasi reingeholt hatte in das Team. Ich war so im Freelance-Team fest drin. Und er hat dann nochmal gesagt, so hier, in den anderen Jobs mega nice, dieser Job ja ist total aus dem Ruder gelaufen, wir wollen dich trotzdem unbedingt behalten und wir würden dir das auch zahlen, hast ja trotzdem gearbeitet. Also dann sind die mir sogar noch mal entgegengekommen, ich habe es trotzdem nicht berechnet, ich habe trotzdem gesagt, für mich, für meine Ehre, ich kann euch das nicht abrechnen. Und das sind auch so Dinge, was meine ich mit Verantwortung dann übernehmen. Klar, in dem Moment hat es mir wehgetan, die 1.200 €, mit denen ich gerechnet habe, nicht. Ich war so Anfang meiner Selbstständigkeit, ich hätte die schon gebraucht. Aber es hat mir noch besser getan, diese Verantwortung anzunehmen und dieses Gefühl zu haben von, ich stehe hier ein für meine tatsächliche Arbeit. Mhm. Und das, finde ich, sind so, deswegen scheitern gibt es an der Stelle nicht wirklich. Es war eine der wichtigsten Rückmeldungen in meiner Freelance-Karriere. Mhm. Wurde mir mehrfach noch angeboten. Ich habe es jedes Mal abgelehnt.
Mhm. Glaube ich, ja. Wenn man,
nicht für mich.
Wenn man merkt, macht keinen Sinn, ja.
Ja.
Das vielleicht so abschließend zu dem Punkt, auch nochmal eine Rückmeldung bekommen. Sehr viel später, nicht aktuell, eine Praxis, die ich über 20 Jahre begleitet habe, jedes Jahr 2, 3 Trainings dort gemacht. Und als dann der Junior dazu kam, ist an einer anderen Stelle, das war nicht nach dem Training, an einer anderen Stelle dann gesagt worden, nachdem ich Dinge umgestellt hatte, ich habe die PowerPoint-Präsentation von der Iris-Korrektur lesen lassen und in eine gescheite Form bringen lassen. Ich habe dann Flipcharts drucken lassen und die waren also vorher geprüft worden. Und da hat er dann irgendwann mal gesagt, Klaus, ich habe dich schon immer klasse gefunden, aber habe mich oftmals gefragt, als ich da saß, warum kann er das nicht in eine gescheite Form bringen?
Warum müssen da so viele Fehler drin sein?
Also das ist also auch keine Stärke von mir. Da brauche ich dann Hilfestellung, dass es also auch korrekt ist und in einer schönen Form ist. Und das muss man einfach lernen, dass wenn das so ist, muss man andere zur Hilfe nehmen.
Absolut. Ja. Aber ich finde, das ist ein super guter Gedanke zum Schluss für alle, die sich so fragen, soll ich das machen oder werde ich scheitern? Du kannst selbst mit Rechtschreibfehlern in deinen Präsentationen dir eine komplett erfolgreiche Selbstständigkeit aufbauen.
Das stimmt.
Am Ende ist es nicht das Entscheidende gewesen.
Nein, nicht das Entscheidende. Es war so ein Side-Effekt.
Macht es natürlich noch professioneller, wenn es, ne? Aber du kannst selbst mit dauerhaften Minischeitern trotzdem eine total erfolgreiche Selbstständigkeit
haben. Also die hätten, im Gegenteil, die haben dann später mal, weil ich 2 Jahre in Süddeutschland gelebt habe, 4 Jahre in Süddeutschland gelebt habe, habe ich 3 Jahre lang, also nicht diese lange Strecke auf mich nehmen wollen, von Süddeutschland nach Norddeutschland. Dann haben die andere Trainer ausprobiert und haben dann, als ich gesagt habe, ich mache das nochmal eine Zeit lang für euch, haben die gesagt, wir sind so froh, dass du wieder zurück bist. Trotz der vielen Fehler in PowerPoint-Präsentation.
Ja,
aber man kann es natürlich besser machen.
Ja, natürlich, man kann immer was verbessern. Aber es ist ein schöner Abschluss, warum auf jeden Fall Scheitern zum Erfolg, ne? Stolpern zum Erfolg funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Also würde ich sagen, wir beenden diese Folge. Vielen Dank wieder fürs Reinhören. Wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen. Folgt uns gerne, kommentiert gerne, stellt uns Fragen. Wir wollen das auf jeden Fall noch ein bisschen weiter fortführen und wir freuen uns, wenn ihr uns das nächste Mal wieder zuschaut beim Vater-Tochter-Business-Talk.